gesagt, Thema ist, weil ich geliebt bin oder weil wir geliebt sind. Ich fange an mit einer Geschichte, was, glaube ich, mein Gedanken auf den Punkt bringt. Wie wir meistens innerlich eingestellt sind und wie wir das verändern sein müssen. Es ist die Geschichte aus Matthäus Kapitel 8. Jesus hat gerade jetzt den Bergpredigt gepredigt und das kann man lesen in Matthäus Kapitel 5, 6, 7. Und es heißt am Beginn von Kapitel 8, er kommt den Berg runter und ein Mensch ist ihm begegnet. Und das lesen wir ab Vers 2. Es ist ein Aussätziger, ein Mensch, der keinen Zugang mehr hat zu der Gesellschaft, ausgestoßen. Er musste am Rande von dieser großen Versammlung gestanden haben, weil es war eigentlich nicht erlaubt, dass er in den Volksmengen selber kam. Er musste, wenn jemand ihn erwischte, mit seinem Leben zahlen mussten. Und etwas, was er hörte während der Bergpredigt, hat ihm so angespornt, dass er sich wagte, in der Nähe von Jesus zu kommen. Wissen, er kann jetzt gesteinigt werden nach dem Gesetz des Alten Testaments. Und er fiel für Jesus nieder und er sagte Folgendes, Vers 2, und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und das ist in Essenz eine der wichtigen Aussagen, die wir begreifen müssen. Dieser Mann stand vor Gott im Fleisch, hat begriffen, durch was er wahrgenommen hat durch den Bergpredigt, hier ist jemand Außergewöhnlicher vor mir. Er ist fähig, mich in meiner Situation völlig zu verändern, aber eins weiß ich nicht. Und eins ist für mich ein Rätsel. Bist du willig? Sieh, bis du verstehst, dass Gott ist mehr als willig, weil du bist sein Augapfel. Das ist das, was Gott im Herzen trägt, du und ich, wir gemeinsam, dann wirst du immer in dieser Überlebensmodus bleiben. Du kämpfst nur zu überleben. Pastor, du kennst meine Situation nicht. Du hast recht, aber du kannst mein nicht. Du weißt nicht, auf welcher Straße ich gelaufen bin. Du hast keine Ahnung, auf was ich auch erlebt habe. Und es ist nicht meine Absicht, euch alles zu sagen. Ich weiß aber, wir sind alle ähnlich. Wir alle haben eine Geschichte. Wir alle haben unsere Herausforderung. Wir haben eine Zeit, wo wir Freude erlebt haben, wo Träume wurden wahr. Und wir haben auch diese Karfreitagsmomente im Leben, wo ein Schicksalsschlag kommt und du denkst, wow, wie geht's weiter? Aber ich sag dir, es kommt immer ein Auferstehungssonntag. Ostern kommt immer nach dem Karfreitag. Wir müssen unser Herzen vor Gott offen halten. Und dieser Mann kam und sagt, ich weiß, dass du fähig bist, aber ich weiß nicht, ob du das wirklich tun willst. Ich möchte, dass ihr liest, was hier Jesus sagte. Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und alsbald ward er von seinem Aussatz rein. Ich will. Gottes Fürsorge erleben wir wegen seiner Liebe für uns und nicht wegen unserer Leistung. Wenn du möchtest deinen Maßlatte rausnehmen, meinen Skala von Perfektion, schmeiß es bitte weg. Meine Skala von immer das richtige Geistliche zu tun und zu erkennen, schmeißt es weg. Das heißt nicht, dass wir wollen nicht Gott kennen und mehr lernen. Nein, das meine ich nicht. Wir werden gleich sehen, wie wichtig das ist. Weil Gott ist nicht der Gott der Unordnung. Gott ist nicht derjenige, der plötzlich von Himmel her, boom, ein Segnen auf uns regnet und wir verstehen nicht, wie es kommt, aber Gott gibt uns die Kraft, anders zu leben. Und der Quelle von dieser Kraft ist hier. Paulus sagte, ich schäme mich nicht um das Evangelium. Warum? Weil es ist Gottes Kraft. Und es ist Gottes Kraft zur Rettung. Und das Wort Rettung bedeutet, es kommt aus das griechische Wort zu Wort, sozo. Heilung, Befreiung, Ganzsein, Versorgung, all das ist uns zugänglich. Wisst ihr warum? Weil Gott Liebe ist. Liebe ist nicht, was er tut. Liebe ist nicht etwas, was er ausübt. Er ist Liebe. Und weil er Liebe ist, er zeigt uns die Auswirkungen von seiner Liebe. Und das nennen wir Gnade. Sieh, Gnade ist Liebe in Aktion. Unverdiente Gunst, unverdiente Gottes Wohlwollen, unverdiente Heilung, Befreiung, Versorgung. Das ist alles das Resultat von einer Sache. Gott ist Liebe und Gott liebt dich. Hörst mich? Gott liebt dich. Ich sag's nochmal, Gott liebt dich. Sie, einige von uns kämpfen, um uns selber zu lieben. Wir kommen zu einigen Punkten, wo wir bedauern gewisse Dinge. Hey, wir können alle ein Blueslied singen über alles, was wir bedauern, was wir hätte anders tun können. Willkommen im Verein der Menschheit. Aber Gott liebt uns trotz unserer Misserfolge in unserer Geschichte. Gott liebt dich. Und Gott möchte für dich versorgen, weil er dich liebt. Wir müssen es begreifen. Sonst werden wir immer am Rande stehen wie dieser Mann und sagen, ich weiß, dass du kannst. Ich weiß nicht, ob du willst. Hört von dieser einen Geschichte. Das Wichtigste, was du hören kannst. Er ist nicht nur fähig, er ist mehr als willig, dein Leben völlig zu verändern, für dich zu sorgen, für uns als Gemeinde zu sorgen. Und das ist der Katalysator, die uns hilft, unser Augenmerk weg von uns, unsere Nöte, unsere Herausforderung. Und wir beginnen, und ich sage das jetzt als Pastor für uns als Gemeinde, in unsere Bestimmung von Gott als Gemeinde wieder voll hineinzukommen. It's a new day in this house. Wir werden an unser 33. Jubiläum einen Gospel Life Center Relaunch erleben, in natürlichen sowohl als geistlichen. Wir werden im November, seit 30 Jahren, wir werden eine Glaubenskonferenz erleben. Wir werden beginnen, das wieder abzufangen, was Gott vom Himmel für uns vorbereitet hat, um ein Segen zu sein für den Leib Christi, sowohl als auch das noch stärker zu machen, was wir in der Gesellschaft tun müssen. Beides wird eine neue Geschwindigkeit annehmen, und ich rede zu dir. Es ist nicht das, was die Gemeindeleidenschaft ausdenken werden und wir fünf oder sieben oder mit allen Ältesten zusammen, wir kommen und werden. No! Deswegen war ich so froh, das war prophetisch, dass Mike mit Ela gesprochen hat. Ein Mensch bewegt mit einer Situation, hat sich zur Verfügung gestellt und Gott bringt Segen. Gott wird das, und ich sage euch das jetzt prophetisch, Gott wird viele Türen für viele Menschen hier in diesem Haus öffnen. Du wirst selber überrascht. Es wird nicht so zentral gesteuert und wir werden alle fehlen. No, der Geist Gottes wird das steuern, wird Menschen bewegen, wird Menschen plötzlich aus ihrer selbstsüchtigen, ängstlichen vier Wände rausbrechen lassen. Und du wirst beginnen, in deiner Welt anders zu leben. Und du wirst das mit einer Freimütigkeit beginnen zu tun, aus einem Grund. Du weißt über alles andere, ich bin von Gott geliebt. Gott sorgt für mich. Warum mache ich so viel Sorgen um mich selber? Now, das ist good preaching. Let's make it biblical. I had something prepared. Wir werden nur ein Teil von das angehen. Das ist okay. Deswegen hat Gott nächste Woche geschaffen. Es ist für mich das große Freude als Pastor. Ich kann es immer wieder dann abfangen nächste Woche. So, Gott hat zu mir gesagt, geh so weit und nicht weiter. Habe ich gesagt, okay, Chef, das machen wir. Wir gehen zu Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12. Und hier lehrt Jesus, eigentlich ist es eine Aussage aus der Bergpredigt. Weil die Bergpredigt findest du nicht nur in Matthäus, du findest es auch in Lukas. Und ich möchte das aus Lukas Evangelium anschauen. Und wir werden aus der Hoffnung für alle, weil es erklärt einiges so gut, miteinander lesen, das anschauen. Aber Jesus ist gerade dabei, seinen Jünger und die Menschen, die vor ihm sitzen, etwas zu erzählen, was sie so wichtig hören sollen. Erstens, er deklariert, Gott ist dein Vater. Da beginnt das Ganze. Ja, ich weiß, das ist ein heikles Thema, weil nicht jeder hat ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Vielleicht dein ehrlicher Vater war nicht da. Vielleicht weißt du nicht, wer dein Vater war. Vielleicht du wünschtest dich, dass du nicht deinen Vater kannte. Vielleicht war dein Vater kein netter Mensch. Vielleicht denkst du, dass du auch verurteilt bist, genauso zu sein, wie dein Vater war. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Egal wie dein ehrlicher Vater war, Gott möchte, dass du ihn kennst als Vater. Und er ist der vollkommene Vater. Er ist ein liebevoller Vater, ein vorsorglicher Vater. Er ist eigentlich alles, was ein Vater richtig ausmachen soll. So, wenn du hier sitzt und du sagst, ich habe so eine Belastung in mir wegen meiner Beziehung zu meinem Vater, ich denke, wir werden beten an diesem Morgen, weil das musst du nicht in dir tragen. Du kannst loslassen. Wisst ihr, die Bibel redet von den Sünden vom Väter zu der nächsten Generation. Weißt du, wie das kommt? Weil wir nicht loslassen. Wir brechen dieses Fluch nicht. Jesus hat alle Flüche für uns gebrochen. Du bist frei. Aber wenn du das festhältst in dir, wenn dieses Bitterkeit oder dieses Gedankengut und dieses Ablehnung oder was immer dein irdischer Vater verursachte, negativ in dein Leben, wenn du das mit dich trägst, es kann für dich eine Festung sein und du landest genauso wie dein Vater und Großvater und so. Und Menschen denken an Generationsfluke. Ich sag dir, was der Generationsfluke ist. Es ist, weil niemand ist aufgestanden und hat gesagt, hier breche ich das. Ich bin nicht mein Vater. Ich bin ich. Wenn du würdest wissen, wie ich aufgewachsen bin, aus welcher Kultur, der Rolle eines Mannes, der Rolle einer Frau. Es ist völlig anders, als was ich bin heute. Na, ich habe meinen Vater ganz lieb gehabt. Und ich denke an meinen Vater immer noch mit guter Erinnerung. Aber er war kein gutes Vorbild für mich. Als Mann, sage ich euch ganz ehrlich. Er war auch überhaupt nicht nett zu meiner Mutter. Aber er ist aufgewachsen in einer total anderen Zeit. Die Frauen tun gewisse Dinge, die Männer tun gewisse Dinge. Holt's mal und holt mich mein Essen. So bin ich aufgewachsen. Huh? Oh, und musste ich durch so viele Seelsorge und No! Ich muss einen Break machen und sagen, wie er war, bin ich nicht. Jesus lehrt mich, was es heißt, ein Mann nach Gottes Herz zu sein, weil die Bibel sagt, sei männlich, sei stark. Es gibt kein großer Handbuch, wie du jetzt das und jenes alles tust. Nein, sei männlich, sei stark. Hör auf, ein Waschlappen zu sein. Hör auf, jemanden zu suchen, der schuldig ist für deine Situation. Jetzt rede ich zu den Männern. Wir haben das vom Anfang an gesagt. Gott, das ist nicht meine Schuld, das ist deine Schuld, weil du hast mir diesen Vibe gegeben. Und wir sagen dasselbe bis heute. Und wir schieben immer unsere Schuld auf ihn. No, du bist verantwortlich für dein Leben heute. Und du kannst dein Schicksal verändern. Oh, let's look at it. Here we go, because das ist genau, was Jesus sagen würde. Warum seid ihr so besorgt? Well, es gibt genug Gründe in dieser Welt. Aber lass uns beginnen, Dinge von Gottes Sicht anzuschauen. Lukas Kapitel 12, Vers 22. Und er sprach zu seinen Jungen, darum sage ich euch, sorget euch nicht. Now, klingt das wie ein Vorschlag oder eine Art Befehl? Ich kann euch sagen, von der Urtext ist es ein imperativer Aussage. Das heißt, stop it! Hör auf zu sorgen! Now, wie können wir aufhören zu sorgen? Ich meine, du kannst versuchen, deinen starken Willen zu benutzen, aber du kommst noch so weit. Jesus wird uns jetzt lehren, wie wir Sorgen überwinden können. Und das ist nur, wenn du Gott kennst als Vater, der liebevoll ist und für dich sorgen möchte. Schauen wir das an. Sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen, noch für ihr Leib, was ihr anziehen werdet. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie sehen nichts und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen. Aber Gott versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr damit euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Ich meine, wer hat je ein Problem gelöst mit Sorgen? Komm, ich werde jetzt mit dir Sorgen machen, damit wir das Problem lösen. Es geschieht nicht. Sorgen heißt nur überlegen und überlegen und über nachsinnen von das Problem, bis es so groß wird, dass du keinen Ausweg mehr siehst. Das ist, was Sorgen bewirkt. Wenn ihr aber euer Leben nicht einmal um eine Sekunde verlängern könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Und dann geht's los. In der Schlachterübersetzung sagt, seid ihr nicht mehr wert als die Vögel? Auf Englisch es heißt, seid ihr nicht besser? Sieh, wir sind besser als Vögel. Und ich werde euch zeigen, warum. Vier Gründe, warum wir besser sind als Vögel. Weil Jesus hat gesagt, wenn du anfängst zu sorgen, look at the birds. Huh? Look at the birds. Schau die Vögel an. So, schauen wir die Vögel an. Nummer eins, warum sind wir besser? Vögel können nicht, aber wir können sehen und ernten. Sieh, die leben ihr Leben und die gehen glücklich ihr Weg und Gott sorgt für sich. Du und ich, Gott sagt, ihr seid meine Kinder. Ich habe euch die Fähigkeit, in meine Wege zu gehen. Und eine der Hauptdinge, die Gott uns gegeben hat, ist die Möglichkeit, mit Absicht zu sehen und zu ernten. Zu pflanzen und rein zu holen. Sogar, hört, was Gott sagt über Seelenernten. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 22. Solange die Erde besteht, so es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Das hört nie auf. Sogar, das ist das Prinzip, wobei Jesus auf die Erde kam. Gott sehte seinen Sohn und er ist gestorben wie eine Same. Jesus selber sagt, wenn eine Same alleine bleibt, es bringt kein Frucht hervor, aber wenn es in die Erde fällt und stirbt, es bringt viel Frucht hervor. Er ist die Erstlingsfrucht Gottes genannt. Und wir sind das Resultat von diesen großen Same, was Gott selber gesät hat. Als Jesus zum Kreuz ging, das war die Sehen Gottes, diese Same auf die Erde zu pflanzen. Und er ist gestorben mit deiner und meinen Sterben, deiner und meinen Schuld, stellvertretend unter Stellung angenommen. Und dieses Prinzip ist ein göttlicher Lebensstil. Paulus sagte das in Galaterbrief, der kennt die meisten von euch. Glaubt ihr nicht, und das ist Kapitel 6, Vers 7, er könnt Gott irgendetwas vormachen, er werde genau das ernten, was ihr gesät habt. Positiv oder negativ? Sein Lebensstil. Aber du und ich, wir können beginnen, heute etwas zu sehen für morgen und übermorgen. Was wir sehen, liebe Leute, ernten wir. Ich muss das lernen, wirklich manchmal auf einen harten Weg. Sorgen abzugeben, zu wissen, tu das Richtige. Tu es, weil es richtig ist. Tu es, weil es für Gott angenehm ist, nicht wegen deinem eigenen Vorteil. Und wisse, du wirst für morgen und übermorgen etwas anderes, etwas Positives, etwas von Gott ernten. Und Gott weiß genau, was wir brauchen und wenn wir es brauchen. Wir sind besser als Vögel, weil wir das tun können. Das muss ich vorlesen. Prediger 11, Vers 4, das ist ein Hammer. Wer ängstlich auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken schaut, wird nie ernten. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich werde warten, um zu sehen und zu pflanzen, wenn alles gut aussieht. Now, du wirst nie ernten, weil du schaust auf die Umstände. Richtiger biblischer, göttlicher Sehen und Ernten hat zu tun mit, ich hab's im Herzen, ich tue es. Getrennt von den Umständen, getrennt, ob ich manchmal denke, ich kann das verkraften gerade jetzt. Du kannst dein Leben selber mit Gottes Hilfe bestimmen, wenn du beginnst, anders zu leben, gemäß seinen Wegen, statt deinen Überlegungen. Was ein Mensch sieht, wird er ernten. Was ein Mensch sieht, wird er ernten. Aber wenn du auf die Umstände schaust, wenn du denkst, nur wenn es mir in einer angenehmen Situation ist, dann tue ich das. Das ist kein Sehen und Ernten. Das ist dein eigenen Vorteil, immerhin am ersten Stelle zu haben. Schauen wir das nächste an. Warum sind wir besser? Vögel können nicht, aber wir können in Scheunen sammeln. Weißt du, dass du eine Scheune hast? Eine Schatztruhe? Du wusstest das nicht, aber du hast eine Schatztruhe. Und diese Schatztruhe bewahrt Gott selber. Paulus redete in Philipperbrief, dass auf deinem Konto liegt entweder Guthaben oder Minus. Weil Gott nimmt das auf, was wir tun, was wir geben, was wir bewegen, was wir von uns loslassen, um seinen Namens willen. Das hält er fest. Du hast ein Schatztor, ein himmlischer Konto. Ein verborgenen Platz. Jesus sagte, sammle nicht deine Schätze hier auf die Erde, wo die Räuber kommen können. Das heißt nicht, keine Sparnis zu haben. No, no, no. Was er sagt ist, setz nicht dein Vertrauen dort. Lass das, was du für Jesus tust. Lass das deine Sicherheit für morgen und übermorgen sein. Sieh, ein Vogel, er frisst und isst und lebt ohne Absicht. Du und ich, wir können mit Absicht leben. Wir können sehen, wir können ernten, wir können auch entscheuen. Das heißt, Dinge tun, wo ich weiß, ich tue das für Jesus Willen. Ich tue das, weil ich weiß, dass es richtig ist, dass es gemäß sein Wort, gemäß seiner Wille. Und ich weiß, irgendwann, wenn ich brauche eine Auszahlung aus diesem himmlischen Konto, es kommt. Gott sorgt für mich. Drittens, wir sind besser, warum? Dass wir die Weisheit Gottes gebrauchen können, um unsere Zukunft zu enden und den Willen Gottes zu tun. Now, schau das an. Er sagte hier, schau die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie haben keine Vorratskammern, keine Scheunen, aber Gott versorgt sich. Wir aber, wir haben Zugang, ich habe das schon erwähnt, Gott gibt uns die Kraft, um Reichtum zu erwerben. Das heißt es in 5. Mose. Was ist diese Kraft? Es ist die einzige aus seinem Wort. Es ist die Fähigkeit, von Gott zu lernen, seine Wege zu erkennen und das wie Kinder nachzuahmen. Gott sagte, sehen und ernten, das gehört zu Leben. Solange es die Erde besteht, so wird es sein. Und wir können die Weisheit Gottes entdecken. Wir können diese Kraft Gottes zu uns nehmen und unser Schicksal und unsere Zukunft heute enden. Du bist nicht deiner Vergangenheit ausgeliefert. So war es, so wird es immer sein. No, no, no. Heute kannst du eine Grundsatzentscheidung treffen. Herr, lehre mich, anders zu leben, weil du mich liebst. Der letzte Gedanke, und dann beten wir. Vögel können nicht, aber wir können Schätze sammeln im Himmel. Was für ein herrlicher Gedanke. Matthäus Evangelium Kapitel 6, wir lesen, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Vers 19. Sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da zieht es euch hin. Oder denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Sieh, das ist der Grund, warum Gott uns so frei machen möchte von Umständen, von Situationen. Weil unsere Herzen können auf solche Dinge kleben, weil wir haben das Gefühl von Sicherheit. Aber es ist eine falsche Sicherheit. Betrügerische Sicherheit. Gott möchte, dass wir in ihm sicher sind. Wir schließen ab mit diesem letzten Gedanken. Und ich möchte es vorlesen. Eugene Peterson, er hat den Message Bible übersetzt. Er hat das in einer Short Story erwähnt. Es ist aus dem Buch Run with the Horses. Er erzählte, wie sie Vögel beobachtete, die ihren Jungen Flugunterricht gaben. Drei junge Schwalben saßen auf einem Ast, der über einen See hing. Eine erwachsene Schwalbe fing an, die Kleinen bis zum Ende des Asts zu schubsen. Schließlich fiel die erste kleine Schwalbe herunter und bevor sie ins Wasser fiel, fingen die Flügel an zu schlagen und die Schwalbe flog selbstständig. Dann kam der zweite. Die dritte aber war dickkopfig und ließ den Ast nicht los. Scheinbar ohne jede Gefühlsregung stießen die Eltern ihre Kleines weiter an, bis es schließlich für die Vögel schmerzlicher war, festzuhalten als loszulassen. Und genau wie bei den anderen beiden fingen seine Flügel an zu schlagen und er flog weg. Die erwachsenen Schwalben wussten, dass die kleinen Vögel bis dahin nicht verstanden hatten, nämlich, dass sie ohne loszulassen nie fliegen lernen würden, was eigentlich ein Vogel tun soll. Ich möchte wie eine dieser erwachsenen Schwalben sein heute Morgen. Ich möchte so an eurer festklebenden Sicherheit in dieser Welt angehen, dass ihr loslässt, weil Gott hat euch bestimmt zu fliegen und nicht hier auf die Erde zu kriegen, um nur mit den Umständen zurückzukommen. Lass mich das zu Ende lesen. Vögel haben Füße, sie können gehen. Vögel haben Krallen, sie können auch sicher auf einem Ast bewegen. Aber das Fliegen ist ihre Bestimmung und solange sie nicht an den Punkt gebracht werden, wo sie loslassen, leben sie nicht auf dem eigentlichen Niveau, wo sie hingehören. Bei uns ist es ähnlich. Zu geben ist das, wozu Gott uns geschaffen hat. Gott ist ein Geber und weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, sind wir geboren zum Geben. Einige von uns sind wie die kleinen Vögel. Krampfhaft klammern wir an den angestorbenen Zweig unseres selbstsüchtigen Lebens und versuchen, an unser eigenen festzuhalten. Wir haben nicht den Mut, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass unsere Flügel uns tragen werden, wenn wir es nur wagen, uns auf sie zu verlassen. Wir glauben nicht, dass wir großzügig leben können, weil wir es nicht versucht haben. Aber je früher wir damit anfangen, umso besser. Denn je länger wir warten, umso weniger Zeit haben wir, oben in Gottes Gnade des Gebens zu fliegen.
Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.